Also, wir reisen heute tief in die Vergangenheit, um zu verstehen, wie sich das Klima im Laufe der Zeit verändert hat und ob das, was jetzt aktuell passiert, ob das irgendwie was mit Klimawandel zu tun hat. Und im Internet liest man ja sehr oft ganz spannende Dinge, zum Beispiel, dass es in früheren Zeiten auch schon sehr viel wärmer war. Und dass die Klimaerwärmung jetzt also nicht schlimm ist. Also es ist gut, jetzt wird es halt wärmer, aber das macht ja nichts, weil das gab es ja schon. Und alles, was es schon gab, ist ja nicht schlecht, weil es gibt ja die Welt immer noch, also alles okay. Genau.
Das Klima hat sich immer schon verändert und wird sich immer verändern.
Genau, also macht ja nichts.
Du hörst Pure Leben, dein Podcast für eine lebenswerte Zukunft. Heute mit Andreas Jäger, Klimareihe Teil 2.
Ja, willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast Pure Leben. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wo auch immer ihr gerade seid, uns hört, schreibt uns doch mal drunter, wo ihr uns eigentlich hört oder seht. Das würde uns mal interessieren. Weil wir hören von vielen von euch, ihr hört uns, seht uns, aber wo? Wo? Wann? Warum? Genau, das ist eigentlich die Hauptfrage, oder? Ja.
Ja. Wegen den Törtchen, glaube ich.
Wegen den Törtchen.
Die haben es mal angetan. Die Renate hat es drauf.
Genau, das ist der einzige Grund, wieso der Andreas Jäger, der Klimajäger,
kann man mit Törtchen locken.
Wieso der wieder bei uns im Podcast ist. Weil, ansonsten gibt es eigentlich keinen Grund, aber wir haben immer was Leckeres
das
zu essen.
Das letzte Mal war super Frühstück und jetzt erfahre ich gerade, dass das alles vegan ist, diese Törtchen da. Also wenn die so gut schmecken, wie sie aussehen, dann bin ich ein Fan von der Renate.
Genau, wir haben nämlich von der Renate eine kleine Tochter-Ensemble bekommen.
Ja, die hat quasi unsere Sendung jetzt gesponsert.
Sie hat quasi unsere Sendung
gesponsert. Dass wir nicht vom Fleisch fallen.
Genau, das ist wichtig. Ja, weil als VeganerIn wird man ja so, wir bedienen das jetzt nicht, dieses Klischee, weil ist einfach nicht so. Schaut euch das mal an und damit ich nicht vergesse, was wir da Schönes haben, hat mir die Renate das netterweise aufgeschrieben. Wirklich? Wir haben Erdbeer-Zitronen-Törtchen, dann haben wir noch Erdnuss-Banane-Karamell, das sind die Kerlchen hier. Und dann haben wir noch Pekanuss-Brownie, Salz-Karamell-Haselnuss-Ganache.
Das
Kerlchen. Sehr hübsch sieht das aus.
Die Ganache. Sehr schokoladig.
Sieht ein bisschen aus wie ein Snickers oder so. Ist das intended?
Du weißt schon, das Problem ist, dass das 5 Stück sind. Das gibt durch 3 Probleme.
Das wird wirklich schwierig.
Jemand von euch muss verzichten. Ich bin der Gast.
Ja,
ihr würdet nicht von mir erwarten, dass ich jetzt verzichte, oder? Sicher nicht, oder? Mhm. Also, das kann ich gleich gehen.
Du hast eh schon heute bewiesen, dass du der Alpha bei uns bist, weil du hast ja Smartin geschlagen.
Ich habe da zu viel rumgeschwurbelt und dann.
Ja, der hat der Klimasachen behauptet, das macht man nicht. Und dann habe ich natürlich ohne Kameras, weil Aufzeichnung brauchen wir da jetzt nicht.
Nein, das wäre.
Nicht geschwurbelt.
Ja,
in Wirklichkeit ist ihm ein Weisheitszahn gezogen.
Genau, das war eben. Der Weisheitszahn wurde mir gezogen und dann ist er noch beim Ziehen an dem Zahn. Zahnarzt, sage ich jetzt mal, da kann aber Zahnarzt wahrscheinlich auch nichts dafür, sind die 2 Wurzeln abgebrochen und im Kiefer geblieben. Jetzt musste ich noch zum Kieferchirurgen.
Aua.
Und der hat dann natürlich dann das rausoperiert mit tiefen Bohrung ganz hinten. Und
Wahnsinn, in der Nordsee. Und das hat er gestern gemacht? Oder gestern
genau, das war gestern Morgen und jetzt schaut es natürlich noch aus.
Ja,
wie ein Hamster oder wie der Pate aus. Ja. Wenn ich es auf beiden Seiten hätte, wäre der Pate.
Bis zum Heiraten hat meine Mutter immer gesagt, ist vorbei.
Das wird sein. Ja, genau. Ja. Und ich habe schon gewitzelt, du hast dir die Jawline richten lassen. Dass du mal aussiehst wie ein echter Mann.
Hyaluron spritzen lassen.
Das war jetzt gemein. Er sieht immer aus wie ein echter Mann.
Er sieht aus wie ein echter Mann. Er ist ja ein echter Mann. Ich finde nur dieses immer, das muss hier kantig, sonst ist es nicht und da ein Grübchen und
aber es ist ja nicht
Kinder,
kantig,
bitte.
Es ist rund bei mir jetzt.
Ja, es wird ja, du hast ja gerade die OP,
du wirst dann Wikinger, wenn
das
so weiter
ist. Das verteilt sich noch,
Und zu den Wikingern kommen wir gleich, das ist das Stichwort, das nehme ich gleich.
Ja, ich wollte einfach auch wieder aus dem mal langsam.
Das hast du gut gemacht. Ja, als hättest du das schon öfter gemacht.
Ja. Genau das.
Genau, wir wollen nämlich heute, wir haben euch ja versprochen, wir gehen zurück zu Null irgendwie, also zum Anfang der Klimageschichte, weil man vielleicht dadurch ein paar Sachen etwas besser versteht. Mhm. Warum reden wir mit dem Andreas schon wieder über Klima? Ja, weil wir eine Klimareihe mit ihm machen. Er ist da halt einfach Experte auf dem Gebiet, also haben wir uns gedacht, wir schnappen uns den, bieten ihm immer leckere Törtchen an, dann kommt er wieder und dann erzählt er uns was Intelligentes. Also wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibst du, dann wir kümmern uns drum. Okay.
Ich wollte nicht mehr kommen, aber dann die Dörtchen, ich konnte nicht, um das noch einmal aufzurollen. Also es ist ein Wahnsinn. Nein, wir haben glaube ich das letzte Mal ernsthaft gut gesprochen. Das war glaube ich sehr spannend.
Das war sehr spannend. Das letzte Mal war, wer es noch nicht gehört hat, das letzte Mal, ist das noch Wetter oder schon Klima? Mhm. Eine sehr spannende Episode, wo wir dann die Unwetter uns genauer angeschaut haben.
Ja, weil da war noch alles nass. Und jetzt ist alles sowas von trocken.
Ja. Und schon sofort wird es heiß.
Zack,
heiß. Gefühlt, oder?
Sofort echt jetzt. Heftig.
Ich sage, ich bin mit dem Zug hergefahren. Mhm. Der letzte war aufgrund der Baustellen so voll. Und dann ein alter Waggon, wo die Klimaanlagen so, sie sind da, aber sie funktionieren nicht wirklich. Mhm. Diese zweistöckigen. Mhm. Und das war jetzt echt eine schweißtreibende Angelegenheit. Also da, ja.
Puh, ja, da machen wir uns auf was Hübsches gefasst in der Zukunft.
Mal einiges gerochen, ja. War cool.
Oh Gott. Okay, also, wir reisen heute tief in die Vergangenheit, um zu verstehen, wie sich das Klima im Laufe der Zeit verändert hat und ob das, was jetzt aktuell passiert, ob das irgendwie was mit Klimawandel zu tun hat. Und im Internet liest man ja sehr oft ganz spannende Dinge, zum Beispiel, dass es in früheren Zeiten auch schon sehr viel wärmer war und dass die Klimaerwärmung jetzt also nicht schlimm ist. Also es ist gut, jetzt wird es halt wärmer, aber das macht ja nichts, weil das gab es ja schon. Und alles, was es schon gab, ist ja nicht schlecht, weil es gibt ja die Welt immer noch. Also alles okay. Ja.
Klima hat sich immer schon verändert und wird sich immer verändern.
Genau, also macht ja nichts.
Ja.
Was sagst du da dazu?
Ja, das ist ein beliebter Ansatz und das ist auch das Schwierige, weißt du? Mhm. Du musst dir vorstellen, also seit wir da sozusagen im Holozän, da in diesem Paradies leben, seit 11.700 Jahren circa, als die Eiszeit dann wirklich fertig war, die letzte, und der Planet, speziell die Alpen, also da wo wir hier sitzen, war vor 25.000 Jahren mehrere hundert Meter Eis.
Krass, kann man sich echt fast nicht vorstellen.
Ja. Na wirklich, genau da wo man sitzt. Ne? Und dann geht das Eis weg und dann kommt das Grüne und dann kommt das Leben wieder zurück. Mhm. Und das, also das ist tatsächlich so, dass wir in der menschlichen Erfahrung, seit es uns gibt, als Homo sapiens, war kälter immer schlechter. Warm war immer gut. Früher die kleine Eiszeit, das ist so eine Klimadepression ab so dem 14., 15. Jahrhundert eher. Da ist es zwischendurch nach dem römischen Klimaoptimum sozusagen kälter geworden. Mhm. Also eigentlich das mittelalterliche Klimaoptimum, Entschuldigung, bin durcheinander gekommen. Auf jeden Fall ist es kälter geworden. Und das hatte dann zu Folgen, damals hat man angefangen, diese Schwabenkinder, habt ihr davon gehört?
Ja,
ja klar.
Dass man sozusagen aus Graubünden, aus Vorarlberg und Tirol bis zu 6.000 Kinder sind da jedes Frühjahr sozusagen im Gänsemarsch bis Ravensburg raus, rein auf den Sklavenmarkt, wo sie dann im Haushalt oder eben so verdingt wurden. Und das war immer sozusagen, also das den Menschen verständlich machen, da war warm war immer gut.
Ja, eben. Ich mag ja warm auch.
Auf einmal war die Vegetationsperiode länger, das Gras ist besser gewachsen, man konnte mehr Menschen ernähren, die Kühe, alles ist besser gelaufen. Ja.
Wir fahren ja auch in die Wärme, wenn wir in Urlaub wollen, zum Beispiel.
Genau,
es ist ja also nice am Strand und so.
Ja. Und das, und jetzt aber ihnen klar zu machen, Achtung, es wird jetzt das Guten zu viel, das ist das Schwierige. Das ist schwierig. Und da kommen solche Argumente, ja, es hat sich immer schon gewandelt und das stimmt ja, das kommt
es ist ja richtig.
Und es war ja schon einmal heißer und es war ja schon, es gab ja das mittelalterliche Klimaoptimum und was weiß ich was. Und das stimmt im Übrigen, das war eine warme Zeit, wo es ungefähr so warm war wie jetzt.
Mhm. Ja.
Aber global gesehen sind wir da schon drüber. Also das war eher so eine regionale Geschichte. Und global gesehen sind wir jetzt eigentlich schon, haben in den letzten Jahren diese Rekordzeit von vor 6.000 Jahren speziell, was warm, die haben wir jetzt schon überholt.
Mhm. Und die Tendenz geht ja ganz woanders hin, wenn man sich die Kurve anschaut, im Vergleich zu der mittelalterlichen.
Das mittelalterliche haben wir wirklich in den letzten Jahren eigentlich schon hinter uns gelassen.
Okay. Mhm. Das ist schon,
da ist schwer zu sagen, wie viel wir schon drüber sind. Also wir sind auf jeden Fall am Überholen und das verlassen wir in den nächsten Jahren, das ist weg. Mhm. Ja, also da muss man immer sagen, früher. Nein, wir sind Terra Incognita. Also was wir jetzt erleben, hat die Menschheit also noch nie erlebt. Also was jetzt an Wärme kommt, bis Ende des Jahrhunderts, je nachdem wie arg es wird, hat die Menschheit noch nie erlebt. Das ist der Punkt.
Mhm.
Und die Anpassung dran, die ist nicht so banal. Also wenn wir die ganzen, also wir haben einen irrsinnigen Druck auf unsere Ernährung auch. Also man merkt es ja jetzt schon, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal das erwähnt habe, aber man merkt ja schon im Supermarkt, das Olivenöl ist so teuer wie noch nie.
Ja, das stimmt. Ja.
Die Schokolade ist teurer geworden.
Aber es ist doch alles teurer geworden, Andreas.
Nein, das ist wieder teurer durch Missernten.
Okay.
Die haben schlechte Ernten. Also Spanien hat letztes Jahr 50%, ist der weltgrößte Olivenölproduzent, ist Spanien. Die haben eine 50% Ernte gehabt. Im ganzen Mittelmeerraum ist schlecht gelaufen. Auch in Italien und Griechenland, die selber was machen. Ja, die haben Preise, in Griechenland ist das ein Grundnahrungsmittel. Echtes Problem, so teuer war das Olivenöl noch nie. Das ist nur ein Beispiel.
Ja.
Oder Freschinet. Der, in Spanien, in Katalonien, der Sekthersteller, die haben da sind, die haben Weinbaugebiete, wo sie mal die Leute auf Kurzarbeit schicken, weil sie einfach keine Trauben hatten. Und es war ganz schlecht. Und es sind zum Beispiel 30 Jahre alte Weinstöcke verdorrt.
Oh.
Also okay. Die einfach, und dann, das heißt einmal was, wenn ein Weinstock verdorrt
wird. Ja, weil die halten ja viel aus.
Die jagen die Wurzeln
nicht. Ja, klar, wenn das 30 Jahre alt sind.
Die 30 Jahre, dann sind die ja nicht gestern. Ich meine, es sind jetzt keine Alten, aber es sind auch keine Jungen, ganz Jungen. Ja. Die sind nicht gestern gepflanzt. Also das ist schon, die Zeichen mehren sich und es kommt in der Geldtasche an. Also wir gehen davon aus, man geht davon aus, dass 1% zukünftig der jetzt haben wir eine Inflation von ein paar Prozent, in Zukunft werden wir mit 1% Inflation wegen Klimawandel leben müssen. Climateflation, also nicht Inflation, sondern Climateflation.
Shit.
Oh. Ja, jetzt sind wir vom Thema abgekommen. Wir wollten über die Vergangenheit.
Das ist aber gut. Jetzt haben wir gerade schon wieder einen guten Ansatzpunkt. Wir haben ja generell ein bisschen auf Social Media geschaut, weil eben da ja gerne Mythen verteilt werden.
Ja.
Das ist ja irgendwie Fluch und Segen, Social Media. Ja. Wenn wir jetzt mal nur ungefähr 1000 Jahre zurückgehen, du warst eh schon so im Mittelalter unterwegs, da hört man gern, da war ja Grönland eisfrei und Grönland heißt ja genau deswegen Grönland, weil es eisfrei war, weil es Grünland bedeutet und so schön grün war. Also da war es ja auch wärmer und die Wikinger, die sind da hingesegelt und die haben sich da ja auch nicht aufgeregt und irgendwelche Klimagipfel abgehalten.
Ja, das ist sehr gut. Das ist nämlich so halbrichtig. Also natürlich war Grönland nicht eisfrei. Also damals war natürlich dieser 3 Kilometer Eisschild da in Grönland, der
war so damals schon, okay.
Ja, wenn der abschmilzt, haben wir den Meeresspiegel um 6-7 Meter höher.
Oh, das wird man merken.
Das wird man merken. Also der war natürlich da. Der war natürlich da, aber es war tatsächlich in diesem mittelalterlichen Klimaoptimum, wo die Wikinger, man weiß es nicht genau, so 9. 10. Jahrhundert, laut den Wikinger-Erzählungen war es Erik der Rote, der Grönland entdeckt hat auf der Flucht, weil zu Hause hat er Probleme gehabt, hat ein paar Leute umgebracht oder abhauen müssen und ist dann in so einer Bucht gelandet. Und damals war Grönland vergleichsweise natürlich kalt, unwirtlich, aber vergleichsweise ist sie gerade ausgegangen, vergleichsweise grün. Also so, dass man sagt, ja, ein paar verhungerte Kühe und zwei Schweine, irgendwie geht sich das aus da. Und das war natürlich man geht schon sehr davon aus, dass es ein Werbegag war. Also das Land ist ja nichts wert alleine. Du musst nach Hause gehen und Siedler werden und dann sagst, hey, ich hab das Grünland entdeckt. Wieso Grünland? Naja, weil es grün ist. Wieso fragst du? Ja, wow, fruchtbare Äcker.
Also er war so ein Marketing-Spezialist und hat dann gesagt, ja.
Man hat damals schon Green-Marketing betrieben.
Ja, genau. Ja. Greenwashing. Das war der Greenwashing.
Das war Greenwashing. Und das ist das Da weiß ich nicht, da vorne ist ein Grashalm.
Ja, dann waren sie eh schon da, als ob sie sich dann die Rückfahrt noch mal leisten konnten zu der Zeit.
Ja,
ja. Ja, das ist richtig, das ist absolut richtig. Ja.
Du packst alles
und
zusammen.
Und das Spannende bei den Grönländern, die sind sehr, sehr, also da kann man sehr lehrreich, was man da, die waren dort, die sind dort hingegangen, als das Klima sozusagen optimal war.
Ja.
Und dann ist allerdings die kleine Eiszeit, von der ich vorher schon gesprochen habe, gekommen. Mhm. Also ist es kühler geworden, 400-500 Jahre später. Mhm. Und die haben dann eigentlich mit fliegenden Fahnen Grönland als Ganzes verlassen und haben ihre Siedlungen verlassen. Ich meine, es waren nie mehr als 2.000, 3.000 Stück, aber die haben das verlassen. Die waren circa 500 Jahre auf der Insel. Und dann, also man weiß nicht ganz genau, aber es hat hundertprozentig der Klimawandel, also die Klimaverschlechterung damals, Richtung Kühl, eine große Rolle gespielt, dass die dann abgehaut sind.
Ja. Gibt es eigentlich, oder kennt man eigentlich die Ursache, warum es im Mittelalter, man nennt es ja die mittelalterliche Klimaanomalie, warum es denn da zeitlang wärmer war?
Man nennt es sogar Klimaoptimum. Man nennt das römische Klimaoptimum, das mittelalterliche Klimaoptimum, einfach weil man das Gefühl hatte, immer wenn es wärmer ist, ist es optimal. Ja? Moderner gesagt ist Anomalie, aber man hat immer hier so oft Optimum gesagt. Ja, also ganz genau zu sagen, wieso es so optimal war, das ist vielleicht schwieriger, weil da haben die globalen Parameter in dieser kurzen Zeit, die laufen ab 40, 100.000 Jahre, also die globalen Klimaschwankungen, was mit den Sonnenbahnen zu tun hat, die sind wesentlich langfristiger. Mhm. Na, da ist es vor eher eher darum gegangen, dass in den schlechten Zeiten dazwischen, wie zum Beispiel das römische Klimaoptimum zu Ende gegangen ist und dann die Völkerwanderung, die wurde auch ganz stark durch ein schlechteres Klima ausgelöst. Mhm. Und da geht es dann immer irgendwo um Vulkanausbrüche und so Geschichten. Mhm. Also dass du einfach Sonnenfleckenaktivität, also die Sonne hat starke Schwankungen teilweise. Und da gibt es zum Beispiel dort, wie das mittelalterliche Klimaoptimum zu Ende gegangen, gab es das sogenannte Maunder Minimum. Also man weiß genau, du kannst indirekt genau sagen, wie stark die Sonne ist, indem du die Sonnenflecken zählst.
Mhm. Ja.
Die hat man gezählt Fernglas draufgeschaut und dann die einfach abgezählt und hat man gemerkt, dass das schwankt. Und je mehr Flecken, desto wärmer ist die Sonne, lustigerweise.
Und das hat man damals schon gemacht?
Die haben mit dem Fernrohr draufgeschaut und haben sie entdeckt, das sind ja Flecken. Und dann haben sie irgendwann versucht, die zu kartografieren, weil sie gedacht haben, die sind immer drauf. Und dann sind sie draufgekommen, die ändert sich. Also du hast da bei der Sonnenaktivität hast du zum Beispiel einen 11-Jahres-Zyklus. Dass du alle 11 Jahre mehr oder weniger Flecken hast. Ja. Mhm. Und es gab da eben eine längere Zeit, das Maunder Minimum, wo dieser Astronom eben so geschaut hat und gesehen hat, hey, da gibt's weniger Flecken als normal.
Oh, super spannend.
Und damit war die Sonne kälter. Und dann hast du zusammen noch, das war im 19. Jahrhundert das Große, zusammen noch Vulkanausbrüche viel gehabt. Mhm. Die haben das noch verstärkt. Und damals ist es ja zum 1816 zum Beispiel zum Jahr ohne Sommer gekommen. Das war die letzte große Hungersnot.
Mhm. Mhm.
Also wo der Sommer mehr oder weniger ausgefallen ist. Da hat er die Mary Shelley auch Frankenstein geschrieben.
Ah.
Ja, ja, ja. Das war unter dem Eindruck, das war ein ganz schlimmer, nasskalter Sommer. Ah. Also ihr müsst euch so vorstellen, das, was wir vor kurzem erlebt haben, den ganzen Sommer, nur Gewitter, noch kühler. Mhm. Die haben ganz schlechte Ernten gehabt.
Ja, klar.
Die haben es nicht trocken gekriegt, die sind verfault. Mhm. Im Winter sind dann wirklich zu Tausenden die Menschen verhungert. Mhm. Also in ganz Europa und in Nordamerika. Also das ist historisch eine ganz schlimme Geschichte gewesen. Das hat zum Beispiel auch, wie die Irländer sozusagen diese irischen Auswanderungswellen nach Nordamerika, die wurden sehr oft von so Missernten getragen.
Ja, genau, also wie noch aus der Schule.
Und so Geschichten. Aber auch der hat sich natürlich in so einer kalten, feuchten Geschichte wohl erfüllt. Also das hängt dann, du merkst ganz genau, in diese Klimadepression, die dann eben durch Vulkanausbrüche wie der Krakatau, den man so kennt, das hat das alles verstärkt. Mhm. Ja. Dass das einfach antreibt. Also das Klima ist da irgendwo eine Randbedingung, die einfach mitspielt. Nicht nur. Ja, es gibt keinen puren Klimadeterminismus. Aber das Klima, wenn das schlechter wird und wenn viele Leute gerade und gerade durchkommen mit Essen, dann brauchst du eine kleine Depression, da brauchst du 2, 3, 4, 5 schlechte Ernten hintereinander und dann haben die zu wenig zu essen und dann geht's los.
Ja.
Der Verteilungskampf.
Ja klar, dann, ja. Was willst du denn machen?
Es geht immer, meistens im normalen Krieg geht's eigentlich immer um Ressourcen.
Mhm. Boah, wenn's ja, boah. Gruselige Zeit damals.
Mein Gott,
kennt man noch mal von Geschichtsbüchern? Verdammt, soll man kurz Törtchen dazwischen essen, dass die Stimmung wieder raufgeht. Alright.
Ist die so?
Ja, das geht schon.
Das
so. Mhm. Ihr könnt das ja auch teilen.
Das wäre mega nice. Mhm.
Joey doesn't share food. Kennt ihr das?
Nee, was ist das?
For Friends.
Ah, for Friends.
Gibt es eine Folge, wo es immer darum geht, wo es er hat immer so Freundinnen so zwischendurch mit und dann immer so. Macht, gibt man halt aus und damit ganz schlecht ist gelaufen. Ganz schlecht. Sie hat von meinem Teller essen wollen.
Oh Gott.
Joey doesn't share food.
Ja, wenn man da allergisch gegen sowas ist, ist schwierig.
Ich habe tatsächlich nicht Friends geschaut.
Was?
Es ist so cool,
ich schau das wieder an.
Ich habe es versucht, aber ich glaube, wenn man eine Show nicht damals geschaut hat.
Nein, komplett falsch.
Echt?
Wirklich. Also meine Töchter, die jünger sind als du, du bist natürlich nur 17, das ist klar.
Ja, klar.
Meine Carla ist 21 und die Amina ist 14 und die lieben Friends. Und alle Freundinnen von der Carla, die haben vor 3, 4 Jahren Friends entdeckt. Es ist immer noch so lustig. Ich sag da, schau 2, 3 Folgen an.
Okay.
Dass du ein bisschen reinkommst und dann wirst du sagen, es ist so zeitlos lustig.
Okay.
Natürlich, manche Sachen würde man jetzt nicht mehr sagen, aber es ist trotzdem lustig.
Okay. Stimmt dir zu? Friends da draußen?
Ja, ich
schaue mir das an.
Also das schaut richtig spannend aus mit Erdnüssen drauf und ja, richtig toll.
Wow.
Also unter der Kamera mal dann.
Ich muss mal jetzt auch mal schnell zeigen.
Hey, wir machen doch eine Schlemmer-Sendung draus.
Da also eine, dass man sieht, was da passiert. Da ist eine Creme drin.
Wo gibt es die Renate?
Banane.
Physisch, wo ist denn die?
zu Hause? In Honems.
Nee. In Honems. Mhm,
im Bäumlerpark.
Wow. Bäumlerpark, nee, Cineplex.
Mhm. Mhm.
Also.
Boah.
Klar.
Renate.
Mhm.
Sehr gut.
Und das ist alles vegan.
Mhm.
Alles vegan, ohne Milch, ohne Ei. Wie gesagt, mit Kartoffelprotein. Ja, jetzt waren wir ja im Mittelalter waren wir jetzt und wie wir gehört haben, ist es ja nicht wirklich heißer wie jetzt. Also wir haben das schon überschritten, wie du sagst.
Mehr oder weniger haben wir das schon überschritten, tatsächlich.
Ist wahrscheinlich auch eine regionale Sache, wo das überschritten wird und wie. Und im Mittelalter war es ja anscheinend auch nicht so, dass es weltweit so warm war, sondern auch nur regional.
Ja, es war auf jeden Fall sehr stark europamäßig. Und wir haben zum Beispiel, wir hatten im Mittelalter eben Weinbau in Südengland und den haben wir jetzt wieder.
Ja, stimmt.
Das ist ein Beispiel.
Krass.
Genau.
Ja.
Aber wenn wir jetzt noch weiter zurückgehen, 6000 Jahre in die Vergangenheit zu den Urmenschen oder so, ob man Urmenschen sagen kann, also Zeiten, in denen Ötzi gelebt hat, der ist doch über die Berge und da hat es nicht solche Gletscher und Eis gehabt über den
Berg. Das war das vor 6000 Jahren, das war sozusagen die wärmste Zeit im Holozän. Und über den Gletscher kannst du natürlich jetzt da, oder wo der Ötzi gegangen ist, kannst du jetzt auch gehen.
Jetzt kann man wieder gehen, genau.
Ja, jetzt kann man wieder gehen. Und der konnte da gehen, ja. Und ist aber dann eben schon in den Schnee gefallen und dann nicht mehr aufgewacht, ne?
Ja,
offensichtlich. Aber das ist tatsächlich so. Das war ja eigentlich bis dahin, als ich angefangen habe zu studieren, war das sozusagen, das vor 6000 Jahren, da war es am wärmsten auf der Erde. Und dann ist es ein kühler geworden und zum Beispiel die Geburtsstunde der ägyptischen Zivilisation, ja, also die mit Pyramiden und so, da geht man davon aus, dass halt, da gab es auch diese Elefanten und Krokodile, die Sahara war quasi der Zeitpunkt der grünen Sahara. Die war damals grün.
Ach, krass. Wow.
Und dann ist es sukzessive trockener geworden und da geht man davon aus, dass durch das Trockenerwerden die Leute sich sozusagen am Nil da irgendwann einmal quasi die Flüchtlinge am Nil sozusagen
näher zum Nil, ja.
Gesammelt haben und dann dort angefangen haben, ja, das ist ja super mit dem da wächst ja das Zeug gut, dann hat man die eben Ackerbau entwickelt, die Neolithische Revolution und Menschen waren auch viele da und ein fruchtbarer Boden und die Nilschwämmen und dann hat man die erste Hochkultur entwickelt. Und der Auslöser war eigentlich sozusagen eine Klimaverschlechterung. Witzig, oder?
Und das war wirklich, für die Menschheit war das die wärmste Zeit so vor 6000 Jahren, so den Dreh rum. Ja?
Wenn es ums Holozän geht, also diese letzten 11.700 Jahren, wo wir uns ja erst entwickelt haben.
Ja, ja.
Also vorher war ja nicht so viel und die Neolithische Revolution, die Grundursache für alles. Also wie wir angefangen haben, Ackerbau und Viehzucht zu entwickeln, das haben wir angefangen wirklich das hat in mehreren Teilen der Welt gleichzeitig stattgefunden, aber als erstes und am größten in Anatolien, also in der heutigen Türkei. Das hat dann Jahrtausende gedauert, bis das da angekommen ist in Honems.
Ja, klar.
Ich weiß nicht wie viel, aber es hat Jahrtausende gedauert, es war nicht wie heute, einer hat in Australien eine Idee
am Handy.
Und so. Dann alle, okay, passt. Wir lassen es in China machen.
Das hat dann länger gedauert. Aber es ist schon sehr spannend. Ich liebe das auch. Paläoklimatologie, also wenn es ein ganz früher hingeht, noch weiter, dann wird es spannend.
Ja, und wenn wir noch weiter zurückgehen, 400.000 Jahre in die Vergangenheit und dann gehen wir nochmal auf Grönland. Da war es ja anscheinend wirklich fast eisfrei oder ganz eisfrei.
Ah, da wirklich?
Ja, das steht nämlich jetzt zur Diskussion und das ist total spannend, weil es ist eine sehr neue Entwicklung. Weil wir sind eigentlich immer davon ausgegangen, dass also in dem Pleistozän einmal mindestens seit 2,6 Millionen Jahren Grönland eigentlich durchgehend vereist war. Aber jetzt gibt es ein Anzeichen dafür, durch ein altes Militärprojekt, ganz eine komische Geschichte ist es, dass vielleicht damals, da gab es vor 400.000 Jahren eine Warmzeit. Die Eiszeiten sind meistens länger als die Warmzeiten dazwischen. Und unser Holozän, das jetzt 11.000 Jahre alt ist oder fast 12.000, das sollte jetzt langsam eigentlich auslaufen. Mhm. Ja? Mhm. Also die sind meistens kürzer. Aber damals gab es eine Warmzeit, die hat 50.000 Jahre gedauert, die war extrem lang.
Wow.
Und jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass in dieser Warmzeit das grönländische Eisschild sozusagen tatsächlich gekippt ist. Und das ist eigentlich eine schlechte Nachricht. Das heißt, wenn sozusagen die Warmzeiten kürzer waren, dann hat es sich gehalten, aber wenn es länger war, dann hat es ausgereicht, dass das schmilzt. Dieser Schmelzvorgang vielleicht schneller geht, das ist wirklich eine schlechte Nachricht, weil das heißt, dass das Ganze noch sensibler ist, als wir geglaubt haben.
Ui, ui, ui,
weil der Meeresspiegelanstieg ist jetzt schon die größte Bedrohung für die Zukunft.
Ja.
Das ist ganz klar. Damals muss man sich vorstellen, du hast es schon angedeutet, lieber Martin, Der Meeresspiegel war natürlich, ich glaube, so über 200, 230 Meter höher als jetzt.
So
es waren, wir haben jetzt, weißt du, was haben wir, Landmasse, circa 30%.
Mhm.
Und damals waren es 18%.
Ui.
Das war ja komplett eine andere Welt.
Also, ich meine, es war komplett anders, weil es gab keine Anden, es gab nichts, ja, es gab keinen Himalaya, es gab keine Alpen, das ist schon klar für viele. Ja. Aber trotzdem, das Potenzial, das man sieht, also kannst du ja jetzt die Erdkugel nehmen und das ist ja also eine Kindergartenrechnung fast schon. Du kannst die Erdkugel, also das kann man sofort sehen, wie viel Erde dann eigentlich, wie viele Städte, Großstädte übrig bleiben, sind verdammt wenig bei 230, weil die meisten sind ja am Meer.
Ja, klar.
Oder nicht über 200 Meter.
Ja, weil da unten ist halt am angenehmsten.
Mhm. Ja. Also das grönländische Eisfeld, das reagiert relativ empfindlich in dem Fall auf Erwärmung und könnte recht schnell abschmelzen.
Wir gehen davon aus, dass es eigentlich schon gekippt ist, dass wir den Kipppunkt des Abschmelzens schon überschritten haben.
Das heißt, sehr viel höhere Meeresspiegel in Zukunft.
Ja, das heißt, und dann, wenn die Westantarktis auch noch gekippt ist, was auch denn, dann haben wir in Summe ca. 10 Meter.
Wow.
Das kommt auf uns zu. Die Frage ist nur, wie schnell.
Yeah.
Das ist wahnsinnig schwer zu sagen. Dauert es 200 Jahre, 500, 1000 Jahre, 500 oder 1000 Jahre? Das ist schwer zu sagen. Aber das kommt auf zukünftige Generationen hochwahrscheinlich zu. Mhm. Das ist nämlich so Selbstverstärkung. Du musst dir vorstellen, wenn das Eisschild 3000 Meter hoch ist, dann passiert da lange nichts, weil da oben ist es immer, auch wenn es insgesamt wärmer wird, da oben ist immer so kalt, da schneit.
Mhm.
Aber wenn natürlich diese Schneefallgrenze sozusagen immer noch ansteigt, dann wird es irgendwann, und das, weil das Ganze, die Schneefallgrenze steigt an, aber auch das Ganze wird weniger mächtig, dann hast du irgendwann einmal den Schnittpunkt und dann ist es irgendwann
falsch.
Dann ist es weg.
Also ist keine gute Nachricht, wenn das grönländische Eis schmilzt, weil wir dann einfach komplett eine andere Welt haben, weil so viel überschwemmt ist.
Also Grönland hat Wasser, das Wasser, das gefroren ist im grönländischen Eisschild, das ist bis zu 3000 Meter hoch, 3 Kilometer, hat ein Potenzial, glaube ich, von 6,5, ich glaube, also zwischen 6 und 7 Meter.
Mhm.
Das ist rein rechnerisch.
Ja. Also
weil
insgesamt.
Es ist alles an Land und es rinnt ins Meer. Fertig, aus.
Ja.
Das ist eine Milchmädchenrechnung.
Ja. Und wenn man sich das mal ansieht, wie groß Grönland ist und wo das Wasser denn hingeht, dann ist das klar, dass das Meer extrem steigen wird.
Ja. Mhm. Ja. Also das ist eine geografische Milchmädchenrechnung. Das ist klar.
Ja. Also wäre keine gute Begründung, dass man sagt, ja, für 400.000 Jahre war Grönland auch grün.
Aber das war die Geschichte. Es war natürlich, es hat sich immer alles geändert.
Mhm.
Aber das Problem ist, es waren Zustände, für die wir nicht gebaut sind.
Ja.
Mhm.
Teilweise weder als Absolut Menschen nicht. Noch als vor allem nicht als Zivilisation.
Ja, das ist es ja eben. Ich meine, klar, als menschliches Wesen, grundsätzlich als Spezies, kann man ja überleben in so einer Zeit, aber halt, ja, was machst du mit deiner ganzen Zivilisation?
Gibt es ein anderes Säugetier quasi, das sich so anpasst, so dass wirklich vom Nordpol bis in die tiefste Wüste hineinleben kann? Das sind wir, das schafft ja sonst keiner, weil wir uns eben unsere eigenen Raumanzüge mit Kleidung machen und schauen.
Ja, genau.
Ja, im Grunde ist das die erste Idee von einem Raumanzug, ist, weil ich ziehe mir viel vom anderen über. Hey, wenn es der friert nicht, das holen wir jetzt. Ne? Also wir haben es da geschafft, aber auch das hat natürlich irgendwo seine Grenzen.
Mhm.
Vor allem, du kannst nicht jeder Pflanze eine Klimaanlage drüber schicken, dass es gut funktioniert.
Ja, Fichtenwälder retten in dem wirklich.
In der Klimaanlage, aber es vielleicht ganz fein, vielleicht haben wir einen Swimmingpool drin, aber draußen wird nichts wachsen.
Ja, genau. Ja.
Jetzt gibt es ganz oft die Begründung, ja, damals gab es ja auch viel mehr CO2 in der Atmosphäre. Mhm. Und gerade wenn wir zurückgehen bis in die Dinosaurierzeit, also vor richtig, richtig weit zurück, 250 Millionen bis 100 Millionen Jahre, das war die Zeit, in der die Dinosaurier auf der Erde lebten. Und da war das CO2 einfach sehr viel höher, der Anteil vom CO2. Also ich glaube, 4-mal, 5-mal, 6-mal so hoch.
Wie teilweise.
War ja sehr lange Zeit. Also da gab es natürlich auch sehr starke Schwankungen. Aber die konnten ja auch überleben, die Dinosaurier. Also was machen wir jetzt heute für so ein Theater ums CO2?
Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Das ist nämlich wirklich so, tatsächlich gab es schon, wie du sagst, fast das X-fache an CO2, das wir jetzt haben. Aber der Planet war komplett ein anderer. Also es gab damals sozusagen den Urkontinent. Also da war so die ganzen Kontinente waren in sich, die Pangea und was weiß ich, wie die und Gondwana, keine Ahnung, wie die alle heißen. Ja, ich bin kein Geologe, aber das war sozusagen eine Urmasse, die ist dann erst langsam auseinandergetrieben hat. Also die war noch ganz, einmal war das Zentrum war am Südpol der Erdmasse. Also, das war ganz andere Verteilung. Wir wissen nicht, wie damals das Wetter war, wie die Strömungen waren und. Und das Leben kann sich natürlich anpassen, weil du hast auch dort natürlich, an den Polen ist es trotzdem kühler. Auch wenn du vielleicht insgesamt wärmer findest du an den Polen trotzdem Bereiche, die sehr angenehm sind. Also du kannst dich anpassen. Aber es zeigt sich, und das ist der Punkt, immer, wenn es einen schnellen Übergang gab, Also es gab 5 Massensterben. Ja? Zum Beispiel vor 252 Jahren am Übergang zum Perm, bevor die Dinosaurier aufgekommen sind, gab es ein Massensterben, das hat, ich glaube, so 80-90% aller Lebewesen dieser Erde vernichtet. Mhm. Und da ist es zum Beispiel so gewesen, dass irrsinnig viel CO2 aus Vulkanen ausgegast ist, vor allem so Lavamassen in Sibirien, irgendwo in Russland, großflächig, also so wie halb Europa ausgegast haben und gleichzeitig auch noch so bestehende Kohleflöße angezündet haben. Also ein irrsinnig schneller CO2-Input, eine irrsinnig schnelle Erwärmung, und das hat 80% der Lebewesen auf dieser Welt das Leben gekostet. Mhm. Die schnellen Wechsel sind, die sie ausmachen. Und wir wissen nicht einmal, war das schneller oder gleich schnell wie heutzutage. Wir wissen es gar nicht, weil so genau können wir da nicht drauf schauen. Da wird das Bild unscharf. Mhm. Wir wissen, es hat in 20.000 Jahren stattgefunden, aber wir wissen nicht, waren es nur 1.000 Jahre oder waren es, weil wir haben das Ganze jetzt in 150 Jahren gemacht.
Ja. Mhm. Das sind ja solche Uhrzeiten.
Also atemberaubend schnell.
Als jetzt. Genau. Also so, klar, man kann natürlich so weit zurücksehen in gewisser Weise, indem man Dinge analysiert, aber irgendwo ist dann natürlich unscharf, dass man dann nicht weiß, wie es da genau ist, weil ja komplett eine andere Welt in dem Sinn. Mhm.
Ja.
Man kann das mit heute gar nicht vergleichen, und darum finde ich die Vergleiche dann immer so witzig, dass man immer sagt, ja, bei den Dinosauriern war es auch schon so heiß oder vor den Dinosaurier im Perm. Und
Definitiv, ich finde das auch immer
komplett.
Ich bin bei dir, aber ich finde das immer zu plakativ zu sagen, ja, wie Menschen werden das alle sterben wegen dem Klimawandel. Mhm. Das ist definitiv ein Schwachsinn, darum geht es nicht. Mhm. Aber das System bricht zusammen, die Zivilisation bricht zusammen, und das ist mit sehr vielen Schmerzen verbunden. Mhm. Das will keiner erleben.
Ja.
Das wollen wir nicht erleben. Das ist eben, weil das Leben generell hat sich immer nach jeder Katastrophe wieder erholt. Aber es war dann ein komplett anderes Regime. Es würde uns ja nicht geben ohne diesen Einschlag vor 65 Millionen Jahren auf Yucatan. Ne?
Ja.
Der hat dann den Dinosauriern wirklich den Garaus gemacht, und damit konnten sich die kleinen Säugetiere, die es vorher irgendwie gegeben hat, aufschwingen zur bestimmenden Spezies. Ohne das würde es uns wahrscheinlich gar nicht geben. Das ist immer das Verrückte
dran.
Aber diese schnellen Übergänge sind, die es ausmachen. Also wir hatten schon in der Eiszeit zum Beispiel, da sind die ganzen Alpen entwaldet worden. Also es gab in der Eiszeit, da gab es keinen Wald. Es gab vielleicht ein paar Bäumchen, die irgendwo gestanden sind, aber in kleinen Grüppchen. Aber einen echten Wald gab es, dann war zu kalt. Die haben sich zum Beispiel alle einfach zurückgezogen nach Italien und auf den Balkan. Und wie dann die Eiszeit wieder zurückgegangen ist und das Eis abgeschmolzen ist, haben sie in einer Zangenbewegung die Tannen, die haben sich nach Italien zurückgezogen, die Fichten auf dem Balkan. Und die haben den in einer Zangenbewegung die Alpen wieder eingenommen.
Ach krass.
Die Tannen sind über die Westalpen gekommen, über die Schweiz, Frankreich, und die Fichten sind sozusagen über die Ostalpen gekommen.
Ach cool. Ja.
Und die haben sie irgendwo dann in der Mitte getroffen und haben die Mischwaldgesellschaft sozusagen etabliert. Ich bin kein Biologe, aber so ist die Geschichte.
Ja.
Ne? Also das ist alles, und das sind alles relativ langsame Veränderungen gewesen, wo halt die Vegetation und das Leben Schritt für Schritt folgt. Ich habe jetzt in meinem kleinen Garten in Wienerwald jetzt schon wieder, sehe ich seit ein paar Jahren Gottesanbeterinnen. Das ist eigentlich ein mediterranes Tier.
Ja, total.
Das
früher
nur im Burgenland gab und das jetzt dabei ist, eigentlich Österreich zu erobern.
Krass.
Das sind süß, die Viecher.
Ja, mega. Aber es gibt auch ein paar, die nicht ganz so süß sind. Also schon auch süß, ich mag ja alle Tiere, aber die uns halt gefährlicher werden können, wie spezielle Stechmückenarten, die jetzt auch hier leben. Oder
die Tigermücke und so.
Genau.
Ja.
Die Tigermücke. Und ich bin da ja prädestiniert. Also ich weiß nicht, es wird immer wahrscheinlicher, dass ich vielleicht an sowas sterbe, weil wenn Stechmücken da sind,
dann kriegst du sie.
Ich bin da Magnet, also ihr seid safe.
Das berühmte süße Blut.
Ja.
Soll es ja nicht geben, den Effekt, aber manchmal hat man schon das Gefühl,
wer weiß.
Die neben mir wird da angestochen.
Ja.
Ja, irgendwas müssen sie schon mögen. Dann
die fliegen auf mich, wie die Tauben.
Die ganzen Geflügel.
Am meisten fliegen sie aufs Ausatmen.
Ja, genau, CO2, da haben wir es schon wieder. CO2 ist böse.
Naja, CO2, das Witzige dran, das Spannende an CO2, wenn wir schon in der Paläoklimatologie sind, ist ja, dass CO2 ist das Futter für die Pflanzen und die Pflanzen sind das Futter für uns und da machen wir wieder Sauerstoff und also die machen dann Sauerstoff und wir machen daraus wieder CO2, das ist ein Kreislauf.
Ja, klar. Ja.
Also das CO2 braucht man wie die Luft zum Atmen.
Eben.
Braucht man ganz genauso, weil das CO2, ohne das CO2 würden die Pflanzen verhungern.
Ja, also dann je mehr CO2, desto besser, oder wie?
Nein, das ist eben genau,
das ist dann es auch braucht, wieder nicht.
Du weißt, es ist gut, nichts ist Gift, nur die Menge ist Gift.
Ja.
Zu dem kommen wir aber noch in der nächsten Episode.
Oh ja, da wird es dann Spoiler. Intensiver.
Also da gibt es, es ist so faszinierend. Also wenn die Erde, wenn wir die Plattentektonik nicht hätten, also wo sozusagen regelmäßige Erdkruste aufgeschmolzen, also die Erdoberfläche aufgeschmolzen wird und dann sozusagen das als Lava wieder bei den Vulkanen und als CO2 rauskommt, dann gäbe es kein Leben.
Krass.
Weil das dadurch, dass die Pflanzen CO2 rausessen und die teilweise am Boden sinken, ohne zu verwesen, weil wenn sie verwesen, gibt es wieder CO2. Mhm. Wenn die aber am Boden sinken und in Luft Bereiche, wo es kein Sauerstoff gibt, wo das nicht abgebaut werden kann, dann wird das dort deponiert. Das sind ja die Erdöl- und die Kohlelagerstätten. Und das schafft auch, das ist die sogenannte biologische Pumpe, das schafft auf Dauer das CO2 aus der Atmosphäre. Mhm. Aber durch die Plattentektonik, durch das Bewegen, wird es dauernd, werden die Platten dort, wo das CO2 eingebaut ist, aufgeschmolzen und über die Vulkane wieder rausgejagt. Das ist der Kreislauf. Also wir hätten ohne Plattentektonik kein Leben auf der Erde. Mhm. Es hätte sich leer gegessen. Die Pflanzen hätten das CO2 leer gegessen.
Krass. Wie komplex das System ist. Ja.
Wahnsinn. Das ist so spannend. Das ist
hochkomplex, hochspannend. Und da in diesem wunderbaren Kreislauf haben wir jetzt wirklich mit einer Giftspritze jetzt eingegriffen. Mhm. Das ist das Problem. Und es fällt nur auf uns zurück. Der Planet wird sich erholen.
Mhm. Klar. Denn
wir müssen nicht die Natur schützen, Klima schützen. Wir müssen uns schützen.
Ja.
Es geht nur um uns.
Ja. Wenn man sich wahnsinnig großen Zeiträume sieht, in der Erdgeschichte, was da alles passiert ist, am Planet ist es egal, aber für uns sind 10.000 Jahre
und ich meine
ein anderes Maß wie ein Planet.
Ja. Und wir reißen ja zusätzlich andere Lebewesen mit in den Tod. Also so ist ja auch nicht. Es ist ja nicht nur wir. Ja. Es sind ja auch ganz viele Pflanzen und Tiere, die dann mitgenommen werden, wenn wir ein Problem haben. Weil, also eine Pflanze, für die ist ein paar Grad wärmer über eine längere Zeit halt auch nicht angenehm. Kann man sich ja mal auch wieder den Blumentopf von zu Hause anschauen. Das hat man ja letztes Mal schon gehabt, wenn du zu wenig gegossen hast und dann ist der Boden komplett trocken und dann schmeißt du ganz viel Wasser drauf, dann kann der Blumentopf das nicht aufnehmen. Und ähnlich ist es halt auch mit ein paar Grad wärmer, wenn du plötzlich vergessen hast, upsala, ich habe im Sommer die Pflanze immer über der Heizung stehen, weil da ist ja eh nicht die Heizung heiß. Und im Winter drehe ich sie voll auf, hups, das Ding hat ein Problem nach ein paar Tagen. Genau, und so ist es halt im Großen auch.
Ja, das ist halt, die Frage, wie weit kann man sich anpassen?
Ja.
Und wie weit, wann wird es gefährlich? Ja. Und es fehlt am Verständnis. Und ich habe es auch noch nicht hundertprozentig, wenn ich ehrlich bin, aber ich fange an zu verstehen, wie wichtig die Vernetzung ist. Mhm. Also dass wenn man sagt, irgendwelche Tiere sterben, dann gibt es Leute, was ist das, interessiert mich nicht, ich brauche Schweine, Schafe, Kühe.
Ja. Können doch die Stechmücken alle aussterben. Ja, nein, ich wäre so dafür.
Ich esse ein Rindsteak und das interessiert mich eigentlich gar nicht, die anderen Tiere. Genau. Aber dass das alles auch unglaublich verzahnt ist, speziell mit Insekten. Und wir haben ein extremes Insektensterben, das wird nicht verstanden.
Ja.
Das wird nicht verstanden. Das ist unglaublich, jedes Produkt, das da ist, und an dem sind am Ende ganz, ganz viele Tiere beteiligt, dass das funktioniert.
Ja. Eben.
Und das ist irrsinnig spannend. Da kann ich empfehlen, ich habe es angefangen zu lesen, super spannend, Dominik Zimmermann, Insektengeflüster. Das ist eine junge Forscherin am Naturhistorischen Museum, die ist speziell für die Nacktflügler, glaube ich, hassen die auf jeden Fall, was da alles Bienen, alles, was so die Flügel ohne Haare haben.
Nacktflügler. Bienen,
Hummel, ich glaube, sie hassen so. Auf jeden Fall, die kennt sich da aus, ist so, weil die Insektenwelt ist so groß.
Extrem.
Insekten, die sind eigentlich die they run the planet. Also es geht wirklich um Insekten. Und wir leben auch von denen in Wirklichkeit. Mhm. Und da haben wir jetzt wenig Gefühl dafür, dass wir uns das Wasser abgraben. Das ist das Hauptproblem.
Ja.
Und der Klimawandel setzt sich da noch drauf. Also es ist eine kombinierte Geschichte. Das Massensterben verursacht durch unseren Lebensstil. Und jetzt kommt noch der Klimawandel dazu. Also dann hast du den doppelten Stress. Also wenn die Ökosysteme, darum geht es ja im Renaturierungsgesetz.
Ja, ja genau.
Danke, Frau Gewessler, dass Sie das durchgesetzt haben.
Ja, das ist echt super, genial.
Sorry, ÖVP, aber manchmal wirklich muss man leider drüber fahren über euch.
Wäre das für eine Umwelt- und Klimaministerin, wenn sie dagegen gestimmt hätte?
Ja, also wirklich. Hätte noch
weniger es war sehr mutig. Mhm. Es war sehr mutig und Hut ab.
Mhm. Ja, wirklich.
Ja, man muss ja sagen, alle Naturschutzorganisationen, die sind ja dafür. Also man sieht ja dann hat überall gesehen, dass sie die gejubelt haben. Und
das sind ja nur die Linken.
Ja, die Naturschutzorganisationen sind alles Linke,
Linke Zecken da.
Oh Gott.
Ja. Entschuldigung, aber irgendwer muss sich halt um die Welt kümmern.
Ja. In Wirklichkeit müssen wir uns alle darum kümmern.
Ja. Ja. Wollen wir noch ein paar Lösungen raushauen? Weil wir haben jetzt ein paar Probleme aufgeworfen. Also ein großes ist ja eben, es wird viel Wasser schmelzen, viel Eis schmelzen und zu Wasser werden, das dann einige Meter mehr an Meer erzeugt.
Ja.
Was können wir tun? Weil wir müssen ja uns sowieso auf ein paar Meter einstellen, oder?
Ja, also der Vorteil bei diesem Meeresspiegelanstieg ist, dass es wirklich eine lange Geschichte ist. Also da reden wir schon von 200-300 Jahren. Das heißt, wir haben jetzt noch Zeit, da Methoden zu entwickeln, wie man den, und es können nicht Dämme sein. Ja, das wird sich nicht ausgehen.
Das wird ein bisschen schwierig, 203, vor allem wenn der bricht, mein Gott.
230 Meter mehr als jetzt, ich weiß nicht, das Wien ist auf 190 Meter oder so, oder auf 160 oder so an der tiefsten Stelle. Also, verstehst du, also wenn's einmal, wenn man sich überlegt, ist, wird
wenn
sogar
so weit kommen würde.
Solche Städte, die so im Westland sind, wie Wien betreffen, also wäre ja Wahnsinn. Ne? Das wäre ja krank, wenn alles wegschmilzt.
Ja.
Also da haben wir noch Zeit, da können wir noch was machen. Wir müssen anderes, also es geht ja wirklich um die direkte Bedrohung durch die Hitze, speziell durch die Hitze von eben unseren Ernten. Dass man die, also, und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und da gibt es viele total spannende Lösungen. Also zum Beispiel, habe ich euch schon erzählt von Enhanced Weathering? Habe ich das erzählt?
Nein.
Das klingt auf jeden Fall spannend.
Weil wir beim CO2-Kreislauf waren, da geht es um verstärkte Verwitterung, beschleunigte Verwitterung, Enhanced Weathering. Das ist das englische Wort für Verwitterung. Und alles, was da draußen ist, auch der Boden, irgendwo, das verwittert ja. Also das wird ja sozusagen wie abgebaut und wird ja weniger. Und diese Verwitterung ist eigentlich das natürliche Thermostat, das die Erde hat, das Klimasystem der Erde.
Aha.
Weil man muss sich vorstellen, durch die Vulkane bringen ja laufend, du hast irgendwo auf der Welt immer Vulkanaktivität, haben wir vorhin schon gesagt, kommt der CO2 in die Atmosphäre. Das heißt, es sammelt sich an. Jetzt könnte es ja viel zu heiß werden. Und ein wesentlicher Punkt, um das zu regulieren, ist nicht nur die biologische Pumpe, von der ich gesprochen habe, sondern ist Verwitterung.
Okay.
Also wenn Gesteine verwittern, dann binden sie CO2 aus der Luft.
Oh. Mhm.
Also wenn zum Beispiel so Höhlen entstehen, also im Wasser löst sich CO2, dann bildet sich so Kohlensäure. Und dann haben wir, wenn Sie um unsere Karsthöhlen denken, wo man so Höhlenwanderungen macht.
Ja.
Das ist quasi wie, das ist passiert, da ist CO2 auch gebunden worden.
Ach krass.
Also das muss man sich vorstellen. Also das heißt, das ist ganz, ganz wesentlich. So, und wenn jetzt dann das CO2 aus der Luft genommen wird und die Erde kühlt ab, dann kommt wieder viel Eis. Das Eis bedeckt die Oberfläche, schränkt die Verwitterung wieder ein. Und dann kann sich wieder CO2 aus der Luft ansammeln. Und so ist das ein Thermostat, wo ständig herauf und runter geht.
Das ist spannend.
Das ist sehr kompliziert, aber es ist irgendwie verständlich gewesen.
Ja, es klingt mehr easy eigentlich.
Ja. Und jetzt kommt die beschleunigte Verwitterung. Die Idee ist jetzt, dieses Prinzip aus der Natur jetzt einfach nachzuahmen. Indem man Gestein nimmt, zum Beispiel gibt es da ein Startup, die machen das in der Steiermark, da gibt es das steirische Vulkanland, das ist ja ganz fruchtbar, wächst der Vulkangestein, ist ja sehr fruchtbar, deswegen wächst da so guter Wein und was weiß ich was. Ja. Im steirischen Vulkanland gibt es auch Steinbrüche und da gibt es einen Steinbruch und wenn die ganzen verschiedenen großen und kleinen bis zum Kies und zum Feinen machen, da gibt es irrsinnig viel Staub.
Jetzt kommt die Taube,
die Friedenstaube.
Yes.
Und wenn ich habe gar nicht gewusst, dass er fliegen kann.
Ja, fliegen kann er. Er ist gerade ein bisschen nass. Nicht wundern, wenn er gleich in die Kamera kommt. Er hat vorhin gebadet. Komm her.
So. Ja. Hi. Brav. Hi. Und da entsteht sehr viel feinster Staub.
Mhm.
Und diesen Staub holt er von dort, kriegt es um wenig Geld und verstreut es auf Wiesen und in die Wälder hinein. Und wenn du eine Tonne Steinstaub, verteilst, dann holst du in 5 Jahren 300 bis 800 Kilogramm CO2 aus der Luft.
Und das ist
Weil du quasi viel. Die Oberfläche so vergrößerst, dass du dich beschleunigst.
Ja,
weil sonst hast du die Oberfläche vom Stein und dann zerreibst du den, dann hast du ja das millionenfach an Oberfläche und damit auch den Prozess natürlich emporgehoben. Und das, wenn man das zum Beispiel das Gesteinsmehl auf das Ödland der Welt, also es gibt auf der Welt so einen gewissen Teil an Ödland, wo gar nichts wächst im Moment. Wenn du es dort verstreuen würdest, könntest du wirklich sehr viele Gigatonnen CO2 jährlich aus der Luft holen.
Krass.
Also das ist eine Teillösung, wo man sagen, wir kriegen jetzt das Überschießen, wir kriegen zu viel CO2 in die Luft, weil wir schaffen es einfach nicht. Ja, dann haben wir da Möglichkeiten, das rauszuholen.
Das klingt viel effizienter als dieses eine Riesenmaschinchen da, was sie jetzt angeworfen haben.
Genau, dass man so aufstellt, die die CO2 aus der Luft filtern sozusagen. Ja,
das ist Direct Air Capture.
Ja.
Genau, das ist eigentlich fast eine Schnapsidee. Also das Direct Air Capture Das ist, ich weiß nicht, ob sie das je wirtschaftlich abbilden lässt, mhm. im Sinne von, dass das überhaupt finanziell funktioniert.
Mhm. Ja.
Weil gehen tut ja immer alles.
Ja, genau. Nur wie viel muss ich Input reingeben, damit es.
Ja, ich kann auch E-Fuels machen. Ich kann künstlich, künstlich Kerosin und Diesel, das kann ich alles, Benzin, das kann ich alles quasi künstlich herstellen. Mhm. Das braucht nur wahnsinnig viel Energie.
Ja, wir können auch mal eine extra Technik-Folge machen, oder? Wo wir so Technologien uns anschauen, die es schon alle gibt, die schon alle erfunden sind und wie realistisch sind die, wie viel Input brauchen die und sowas. Können wir uns auch mal einlesen?
Es ist, im Moment geht es eigentlich genau darum. Ja. Es findet ja ein Wettstreit statt zwischen verschiedenen. Es geht darum, wer gewinnt quasi die Oberhand.
Ja.
Die Idee ist natürlich, dass es viele, viele Dinge gleichzeitig gibt.
Ja, wird sicher brauchen.
Aber ist die Frage, ist das Elektroauto, das Wasserstoffauto, das Elektro- und Wasserstoff, ist es E-Fuels? Also wie gesagt, es gibt ganz viele Dinge, die machbar sind, aber nicht alles setzt sie durch. Und die Frage ist, warum?
Ja, hoffentlich setzt sich nicht nur das wieder durch, was halt von Lobbyleuten vorgestoßen wird, sondern das, was wirklich am sinnvollsten ist.
Ja, wo dann irgendwie wenige dahinter sitzen und einen Haufen Kohle damit machen, aber das wenig Wirkung hat oder es dann teuer ist. Das wäre dann
Es wäre halt gut, wenn viele, weil am Ende geht nur etwas, was auch wirtschaftlich ist, aber es wäre gut, wenn viele daran verdienen, um das geht.
Genau,
und nicht nur super. Einer.
Ja, das wäre auch cool.
Das ist der Punkt. Ja. Aber es kann nur etwas funktionieren, was wirtschaftlich ist.
Ja,
ein Bäcker wird nicht jeden Tag Semmeln backen und um 1 Uhr in der Früh aufsteht, wenn es ihm keiner abkauft.
Ja.
Also wenn keiner Geld dafür zahlt. Jeder ist froh, wenn er die warme Semmel in der Hand hat, die frische. Aber am Ende des Tages muss er dafür auch ein Geld kriegen. Das ist ganz klar. Mhm. Und nur so, also das muss alles, nur brauchen wir halt eine andere Wirtschaft. Ne? Die halt nachhaltiger und die ganzen Schlagworte.
Ja.
Logisch. Ne?
Ohne Greenwashing.
Ja,
genau.
Sondern wirklich green. Super. Ja, cool. Okay, dann würde ich sagen, belassen wir es für diese Folge mal dabei, oder?
Ja.
Mit der Rückschau. Nächstes Mal geht es weiter mit CO2, ein bisschen tiefer gehen wir rein ins Aktuelle und in die ganze Wissenschaft dahinter.
Ja.
Ist es jetzt gut oder schlecht oder wann ist es gut, wann ist es schlecht?
Ja, genau, dazu, was es mit dem CO2 auf sich hat oder so ein paar Behauptungen. Schauen wir uns mal an.
Ah ja, cool, das ist spannend, das freut mich schon.
Genau, weil es gibt viele Argumente, die klingen total schlüssig. Und man denkt sich, es muss ja so sein. Eben, es war ja wärmer, es gab ja viel mehr CO2 Aber genau, was bedeutet das? Das schauen wir uns an. So cool. Ja, danke, dass du wieder bei uns warst.
Ja, freut mich sehr. Ich komme natürlich sehr gerne wieder, wenn es so tolle Sachen, so leckere Sachen gibt.
Wir wissen, wie wir den Carbon Capturen. Ja, cool. Hey, dann wir hören uns und sehen uns bald wieder.
Tschüss.
Danke, dass ihr immer zuschaut und zuhört. Bis bald.
Bis bald.